Hallöchen, wir sind zurück beim Filmmagazin. Wir sind immer noch beim gleichen Thema wie aus von der letzten Woche, From Zero to Hero. Aber ich darf erstmal meinen Co-Moderator begrüßen, Lukas.
Hallo Martin.
Hallo.
Guten Tag. Wir sind zwei freie Journalisten, die sich hier wöchentlich treffen, zusammenfinden in dieser digitalen Entität. Oh Gott, was geht? Was geht, ey?
Hey, das sind schöne Wörter, die du benutzt.
Ja, okay. Wir erzählen was über Filme.
Ja, und wie ich am Anfang schon angedeutet habe, wir haben auch das gleiche Thema wie aus der letzten Woche. From Zero to Hero, Filme, die auf irgendeine Art und Weise eine zweite Chance bekommen haben, die irgendwie schlecht gestartet sind, aber dann einen späten Erfolg dann auch irgendwie genossen haben. Mhm. Aus der letzten Woche hat uns Lukas etwas über einen der besten Filme aller Zeiten, kann man eigentlich sagen.
Wird er
zumindest
gewertet, ja.
Von einigen wird er so gewertet.
Niemand kennt ihn.
Die Nacht des Jägers, und keiner kennt ihn. Den hat wirklich damals keiner gesehen, als er in den 50er Jahren tatsächlich gestartet ist, in Schwarz-Weiß, aber der auch heute sich noch wunderbar anschauen lässt, hat uns Lukas erzählt. Deswegen schaut euch den auf jeden Fall an, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber jetzt soll es erstmal um meinen Film gehen. Den könnt ihr euch auch noch anschauen. Ob ihr das tun solltet, darüber könnt ihr dann am Ende entscheiden, wenn ich euch alles erzählt habe zu diesem Film. Denn er ist ganz schön merkwürdig. Das muss man sagen.
Das klingt gut.
Ist ziemlich merkwürdig. Also, hier sind sehr viele komische Ideen in diesem Film drin. Denn schon in den ersten Minuten, da schwebt ein riesiger Steinkopf durch eine weite Wiesenlandschaft. Wir sehen dann auch ein paar Männer, die auf Pferden reiten und ja frenetisch auf diese Skulptur zureiten. Diese Männer, die haben nicht besonders viel an. Die haben eigentlich nur so einen schwarzen, roten Lendenschurz. Also eine rote Windel, kann man ungefähr sagen, an. Und dann noch so ein Patronengurt um die Brust und dann hohe Stiefel an. Mehr ist es nicht. Die tragen auch alle eine Maske. Diese Maske symbolisiert dann auch diesen Steinkopf. Also irgendwas scheint da jemanden anzubeten. Und wir sehen dann auch einen Text, der ein bisschen erklärt, was hier eigentlich abgeht. Und dieser Text, der erklärt uns, dass wir uns im Jahr 2293 befinden. Und die Welt, die ist in zwei Klassen eingeteilt. Die Ewigen und die Brutalen. Und die Brutalen, die werden eben von jenem Steinkopf namens Sardos regiert.
Sardos spricht zu euch, zu seinen Auserwählten. Ihr seid aus der Brutalität erhoben worden, um die Brutalen zu töten, die sich vermehren und Legion sind. Zu diesem Zweck machte euch Sardos, euer Gott, das Geschenk der Waffe. Die Waffe ist gut.
Die Waffe ist gut!
Der Penis ist schlecht. Der Penis schießt Samen und macht neues Leben, um die Erde mit der Seuche Mensch zu vergiften, so wie sie einmal war. Aber die Waffe schießt tot und reinigt die Erde von dem Abschaum der Brutalen. Geht hin und tötet! Sardos hat gesprochen.
Wow, ich bin sowas von dafür, dass das Zitat für Instagram wird. Der Penis ist schlecht. Er schießt Samen.
Er schießt Samen. Das könnte auch wirklich auch ein Oberthema sein für viele unserer Folgen.
Der Penis ist schlecht. Der Penis ist schlecht, das stimmt.
Tatsächlich, ja. Willkommen bei dem Film Sardos. Ich habe den halt auch mir geholt für diese Filmmagazin-Folge. Jetzt hier mir gerade auf Twitch.
Ist eine gelbe Blu-ray.
Ist eine gelbe Blu-ray, tatsächlich. Ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1974. Und wie ich schon am Anfang erklärt habe, ist es im Prinzip eine Zweiklassengesellschaft, die dort hier gezeigt wird. Es gibt einmal die Ewigen, das ist sozusagen die regierende Klasse, das ist so orientiert so an der westlichen Welt. Die werden auch sogar, ist ein Matriarchat, also werden von Frauen regiert, mehr oder weniger, kann man sagen. Und auch alles, es gibt zwar Männer in dieser Gesellschaft, aber die sind auch alle sehr weiblich dargestellt, auch im Gegensatz zu den Brutalen, wo halt auch der Hauptdarsteller dazugehört, mehr oder weniger, weil die Brutalen, die sind nochmal so eingeteilt in Kämpfer und Arbeiter. Und die Arbeiter, die müssen die ganze Arbeit erledigen und die Kämpfer der Brutalen, die müssen alles in Check halten und die beten halt auch diesen Gott Sardos an. Der schenkt ihnen dafür dann halt auch Waffen, mit denen sie halt dann die Arbeiter kontrollieren können. Und das Besondere halt ist, warum die Ewigen halt die regierende Klasse ist, weil die haben die Unsterblichkeit erreicht. Die leben ewig und müssen deswegen auch keinen Sex mehr haben. Die haben die Sexualität komplett abgelegt, deswegen kommt hier auch der
Penis Spruch. Ist schlecht.
Deswegen der Penis ist schlecht. Die haben das auch erkannt, dass der Mensch aufgrund seiner Sexualität auch ein schlechtes Wesen ist. Deswegen dadurch, dass die Unsterblichkeit gefunden haben, haben sie das zum Glück auch abgelegt. Deswegen, die brauchen auch keine Reproduktion mehr, weil aller ewig lebt. Und wenn mal jemand stirbt, die können zwar sterben, aber die werden sofort nachproduziert. Deswegen ist es auch nicht nötig, irgendwie Kinder zu zeugen. Und unsere Hauptfigur, die gehört halt zu diesen Brutalen, zu der Kämpfenklasse der Brutalen, gespielt von Sean Connery.
Was?
Also einem sehr bekannten Schauspieler. der hier wirklich auch eine seiner erfolgreichsten Rollen auch übernimmt, der auch die ganze Zeit in diesen roten Windeln zu sehen ist, die ganze Zeit auch oberkörperfrei, eigentlich die meiste Zeit. Und der geht dann am Anfang...
Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches bei Sean Connery, oberkörperfrei.
Das stimmt, aber meistens nur kurzzeitig, in den Bond-Filmen zumindest. Aber jetzt hier wirklich, eigentlich kann man sagen, 90% des Films ist er oberkörperfrei. Und die Hauptfigur Zed, die geht dann auch gleich mal ins Innere des Steinkopfs, weil die will irgendwie, die ist ein bisschen anders. Weil Zed hat ein paar Fragen und der ist so ein bisschen mit der herrschenden Ordnung nicht ganz zufrieden. Deswegen klettert er in diesen Steinkopf und entdeckt, dass dort halt dieser Steinkopf von einem Ewigen kontrolliert wird. Da steckt jemand dahinter, der das eigentlich kontrolliert, ein Mensch. Zed tötet diesen Strippenzieher und wird dann mit diesem Steinkopf, bewegt er sich dann in das Land der Ewigen, kommt quasi in den Himmel, wenn man das so nennen möchte, und zettelt von dort aus eine Art Revolution an, kann man sagen. Oder bringt alles ziemlich durcheinander, was dort passiert, weil er dann diese ganze herrschende Klasse so ein bisschen auseinandertreibt und Fragen stellt und am Ende des Films nichts mehr beim Alten ist. So kann man jetzt grob die Handlung zusammenfassen. Dieser ganze Film, der kann, wie es man vielleicht schon in der Inhaltsangabe sich lesen kann, sehr ideologisch sehen. Also hier stecken sehr viele Ideen drin, wo der Film vielleicht deswegen auch heute noch in gewisser Art und Weise gefeiert wird. Man kann ihn als so gescheiterte Utopie lesen, ne? Das ist diese Unsterblichkeit, die hier dargestellt wird, die an sich nicht so was Gutes ist, weil auch einige dieser Ewigen, die sind apathisch geworden aufgrund ihrer Unsterblichkeit, die stehen wirklich noch regungslos in der Gegend herum und machen nichts mehr, weil alles ist egal, weil man lebt ewig, das Leben hat seinen Sinn verloren. Dieser Film ist auch sehr skeptisch gegenüber Technik, weil Technik kommt auch kaum vor, deswegen, wenn man den Film wahrscheinlich sieht, würde man auch nicht wissen, dass es ein Science-Fiction-Film ist, weil vieles davon halt auch in einer Art in der Natur spielt, also groß was von Laserwaffen oder irgendwelche verchromten Gebäude kommt nicht vor. Und wenn Technik vorkommt, dann wird die eigentlich auch immer dazu benutzt, um irgendjemanden zu unterdrücken. Er ist natürlich auch skeptisch gegenüber Religion, allein durch diesen Steinkopf Zardos, der natürlich hier sehr dafür steht, ne, dass das sich die Menschen oder eine Menschenmassen kontrollieren lassen von irgendeiner Entität, die nicht näher erklärt wird. Und aber halt hat auch irgendwie halt auch skeptisch gegenüber einer liberalen Gesellschaft, kann man das so nennen. Weil diese Ewigen, die Herrschenden, die sind ja trotzdem keine Diktatur in einer Art und Weise, die sind demokratisch geordnet, die stimmen über alles ab, was irgendwie deren Belange betrifft oder wenn die irgendjemanden bestrafen wollen, dann wird das alles über eine demokratische Wahl entschieden. Aber die diskutieren eigentlich über fast alles, sind aber trotzdem nicht besonders tolerant dem gegenüber. Also die benutzen das eigentlich auch, um Leute zu bestrafen. Und haben nicht wirklich eine weltoffene Einstellung. Und natürlich auch, der Penis ist schlecht, gegenüber auch irgendwie Sexualität wird hier auf eine sehr interessante Art und Weise diskutiert, weil wie gesagt, eigentlich Sex für die Ewigen nicht mehr existiert und auch Schlaf nicht mehr, die müssen auch nicht mehr schlafen, die Ewigen, sondern sie meditieren nur noch, weil Schlafen halt auch so eine komische Handlung ist, wird im Film gesagt. Das versteht man auch nicht, warum Menschen das oder halt die Brutalen, die machen das noch, die schlafen noch, wie komisch ist das? Da ist der Körper auch so hilflos. Deswegen, man meditiert eigentlich nur noch und das ist eigentlich eine sinnlose Tätigkeit, das Schlafen. Da kann man, wie gesagt, sehr, sehr viel reinlesen. Und dieser ganze Film, der beruht eigentlich auch auf einem Kreativen dahinter. Das ist der Regisseur und Drehbuchautor John Boorman. Das ist ein Brite. Der hat diesen ganzen Film finanziert bekommen durch 20th Century Fox. Das war auch nicht so ganz einfach. Dieser John Boorman, der hat, bevor er Zardoz gemacht hat, auch ein paar sehr erfolgreiche Filme gemacht. Das war Point Blank und Beim Sterben ist jeder der Erste. Die kennt man vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen mit älteren Filmen auskennt, so aus den 60er Jahren, Anfang 70er Jahre. Und er wollte eigentlich, nachdem Beim Sterben ist jeder der Erste, das war ein sehr erfolgreicher Film tatsächlich, mit Burt Reynolds in der Hauptrolle, wollte er eigentlich Der Herr der Ringe machen. Tatsächlich als Live-Action-Film, als einen großen zusammenhängenden Film. Hm. Das ist, wie man sich denken kann, wäre das sehr, sehr teuer gewesen.
Keine gute Idee.
Deswegen war das keine gute Idee. Deswegen ist dieses Projekt auch gescheitert, weil das einfach zu teuer und zu groß wurde. Und nachdem das dann dieses Projekt gescheitert ist, hat dann sich John Boorman entschieden, gut, dann mache ich diesen Film Zardoz, weil diese Ideen zu diesem Film, die trage ich schon eine ganze Weile mit mir herum, erzählt er auch in späteren Interviews. Deswegen wollte er das jetzt umsetzen, weil dann doch diese Herr-der-Ringe-Verfilmung nicht zustande gekommen ist. Deswegen für ihn war so auch ein Ausgangspunkt, warum er das machen wollte, war, dass er festgestellt hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und dass irgendwann, hat er sich so vorgestellt, wenn jetzt die Reichen immer reicher werden und auch immer technologisch sich weiter ausbauen, dann hat er sich gedacht, dann in der Zukunft irgendwann, das ultimative Ziel kann ja dann eigentlich nur noch sein, dass man den Tod selbst überwindet. Dass die Reichen so viel Ressourcen, über so viele Ressourcen verfügen, dass sie selbst den Tod überwinden können.
Ja, und tatsächlich, wenn man, also es gibt auch, ich hatte letztens mal ein interessantes Feature darüber gehört, das gibt es ja tatsächlich auch, diese Überlegung, ne? Dass wenn du sehr reich bist, kannst du alles machen.
Ja, das ist dann auch Transhumanismus, was genau. Man das heute bezeichnet, dass man auch den Menschen und den menschlichen Körper, den biologischen Körper so weit ausbaut mit technischen Dingen, dass man irgendwann nicht mehr.
Ja, oder allein, dass es jetzt schon Superreiche gibt, die dann irgendwie sich einfrieren lassen. Mhm. Ihr Genmaterial oder auch ihren Körper oder ihre Gehirne dann einfrieren lassen, in der Hoffnung, irgendwann mal, wenn es geht, sich wieder erwecken zu lassen und unsterblich zu sein. Ne?
Genau. Ja. Deswegen ist das alles schon auch Themen, die auch heute noch aktuell sind. Und John Boorman hatte dann auch, als er dann das Drehbuch entwickelt hat, dann auch, ist eigentlich, hat alle großen Filmstudios mal abgeklappert und wollte seinen Film finanzieren lassen, hat nicht so ganz geklappt, weil alle gesagt haben, ist ein bisschen weird, was du da machen willst. So Steinkopf.
Wieso?
Und Leute, die nicht so viel anhaben und Sexualität und so alles ansprechen, finden wir ein bisschen komisch. Hat dann aber jetzt, wie gesagt, 20th Century Fox überzeugen können, Geld zu geben. Und hat dann auch wirklich Sean Connery für die Hauptrolle gewinnen können, weil der war gerade aus seiner Bond-Phase draußen, hatte darauf keinen Bock mehr und wollte eigentlich möglichst irgendwas annehmen, was ganz weit weg von Bond war und von dem ganzen Bond-Franchise.
Viel weiter weg hätte es nicht sein können.
Und das muss man sagen, hat er auch geschafft.
Man muss sagen, Martin hat mir nur dieses Foto, ich habe auch nicht weiter recherchiert, weil ich nicht wissen wollte, über welchen Film er spricht, aber er hat mir nur dieses Foto geschickt vorher. Und ich habe nicht mal erkannt, dass es Sean Connery ist. Also ihr müsst mal das kurz Zardoz eingeben, ihr findet das als erstes Bild gleich. Ja. Oder Zardoz Sean Connery ist echt witzig. Ist
ziemlich witzig, wie er dort aussieht. Er hat dann auch so lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Und dann sieht ihr dann dieser roten Lendenschurz.
Fetten mit Schnauzer.
Fetter Schnauzer und diese hohen Stiefel, sieht das schon alles sehr ulkig aus. Und deswegen hat das aber trotzdem funktioniert, diese wilden Idee, dass Sean Connery auch dabei war. Der ganze Film hat dann aber auch nur, weil das halt auch so eine wilde Idee war, hat der ganze Film auch nur, hat dann 1 Million bekommen von 20th Century Fox oder versichert bekommen, dass er mit dieser Kohle den Film umsetzen kann. Das ist natürlich auch für die 70er Jahre, ist zwar jetzt nichts, aber es ist nicht wirklich viel und gerade für einen Science-Fiction-Film ist es relativ wenig. Deswegen musste man sehr, sehr viele Kompromisse eingehen bei diesem Film. Und alleine von diesen 1 Million Dollar ungefähr, die der Film gekostet hat, ging 200.000 an Sean Connery. Also man hatte eigentlich auch nur 800.000 für die gesamte Produktion und den Rest. Weil er ist nun mal der Star. Er kriegt natürlich am meisten. John Boorman sagt mittlerweile auch selbst, dass der Film nicht wirklich gut aussieht, oder zumindest in Teilen, wenn nicht alles umgesetzt werden konnte. Und er macht sich auch so mittlerweile auch ein bisschen über ihn lustig, dass halt alles nicht so funktioniert hat, wie er das unbedingt wollte, oder ein bisschen eher sehr viel wollte. Aber er sagt halt auch, dass keine der Schauspielerinnen, die auch im Film vorkommen, sich jetzt irgendwie beschwert hätten, dass sie nicht wussten, um was es hier gehen soll. Also die waren eigentlich alle auch an Bord. Und er sagt auch, das ist relativ selten eigentlich, dass Schauspieler sowieso so eine Fragen stellen wie, was will der Film mir eigentlich sagen? Weil gesagt,
toll.
er beschreibt so, dass viele Schauspieler auch instinktiv da irgendwie reingehen und sofort die Rolle eigentlich dann spielen und sich vom Regisseur irgendwie leiten lassen. Deswegen war der Dreh auch wie du jetzt auch erzählt hast bei dem Night of the Hunter Film, sehr gut. Also da gab es eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Das hat jeder eigentlich ungefähr verstanden oder hat zumindest seine Rolle gut erfüllt. Aber man hatte halt die ganze Zeit auch damit zu kämpfen gehabt, dass man nicht viel Geld zur Verfügung hatte. Deswegen mussten zum Beispiel einige Schauspieler, die man im Hintergrund sieht, denen wurde das Kostüm nur aufgemalt mit Farbe, weil halt nicht das Geld da war, krass, um alle Statisten halt mit einem Kostüm auszustatten. Deswegen ist auch die gesamte restliche Ausstattung sehr, sehr minimalistisch. Es findet eigentlich alles auch nur auf so einem Art Bauernhof, Gehöft statt, das jetzt eigentlich, wie gesagt, mehr an ein Mittelalter-Setting vielleicht erinnert, wo es so ein paar Elemente gibt, die so ein bisschen futuristisch aussehen, wo es dann so ein Spiegelraum gibt, aber alles sehr minimalistisch. Es gibt auch so eine riesigen Plastikballons, wo sich Pflanzen da drin befinden oder Menschen halt, die gerade irgendwie nachgezüchtet werden, weil die dann irgendwie gestorben sind und dann so diese Unsterblichkeit so erklärt wird, dass dann, wenn dann Menschen irgendwie mal sterben, dann in diesen Plastikbehältern neu geschaffen werden. Aber das ist noch so ein bisschen was Futuristisches. Aber ansonsten wirkt das alles so wie als auf einem Bauernhof gedreht. Halt aufgrund, weil die nicht so viel Geld zur Verfügung hatten. Aber es gibt halt trotzdem ein paar sehr interessante visuelle Spielereien auf jeden Fall. Es gibt so eine Art Brainbox, wo man die Gedanken eines Menschen sichtbar machen kann und untersuchen kann. Und das Ganze ist dann halt in so einem verglasten Raum. Es findet das statt, wo auch also an den Seiten komplett Glas ist, auch in der Mitte so ein riesiger Glastisch, sich verschiedene Dinge darin spiegeln und halt hinter den Wänden befinden sich verschiedene nackte Menschenkörper. Ganz genau erklärt, was die da sollen, wird jetzt nicht. Aber die sind einfach da. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, auf jeden Fall. Und es gibt später auch noch andere Szenen, die in so einem Spiegelkabinett stattfinden, die visuell schon sehr interessant sind. Und es gibt halt auch eine Szene, wo zum Beispiel auch, wo die Filmleute einen Projektor aufgestellt haben und dann verschiedene Filmszenen auf die Körper der Schauspielerin darstellen und wo dann quasi der Menschenkörper als Leinwand dient. Das sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Und als der Film dann erschienen ist, gab es auch ein paar nicht so gute Kritiken. Eine nette Anekdote, die der Jean Borman erzählt, ist, dass in Frankreich ist tatsächlich eine kommunistische Zeitung auf ihn zugekommen. Die fand den Film tatsächlich ganz gut. Aber die hat ihn gefragt, dieser Steinkopf, den du da am Anfang des Films auch zeigst, dieser Zardos, soll das Karl Marx sein? Da hat Jean Borman gesagt, nein, das ist nicht irgendwie an Karl Marx orientiert, weil es gibt ja auch in Chemnitz kennt man ja den Nischel. Der ist zwar durchaus, weil der halt auch so ein Bart ähnlich hat wie Karl Marx, aber das ist er nicht. Tatsächlich ist das Gesicht von Zardos ist auch das Gesicht von Jean Borman nachempfunden. Naja. Nur halt noch ein bisschen mit mehr Bart. Deswegen, das war er nicht. Deswegen hat die Zeitung, auch diese kommunistische französische Zeitung, auch eine sehr gute Kritik geschrieben. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, dass das Kritiker-Echo sehr, sehr schlecht war. Also man hat sich besonders über Sean Connerys rote Windel lustig gemacht.
Na, warum nur? Vielleicht, weil er eine rote Windel anhat.
Die New York Times, die hat zum Beispiel geschrieben, Mr. Bormans Absichten sind nobel, aber er und seine Besetzung machen Zardos zu einer Fiktion, die Fragen über das Schicksal des Menschen aufwirft, aber keine befriedigenden Antworten bietet. Die französische Zeitung Le Monde, die nannte den Film chaotisch, aufgebläht, langweilig, ambitioniert und naiv. Die Zeit schrieb damals 1974, das verkrampfte Sendungsbewusstsein, mit dem Bormann wirre pseudowissenschaftliche Spekulationen und ambitioniert alberne Tricktechnik zu einem schicken apokalyptischen Cocktail mixt, ist ziemlich unerträglich.
Man kann es mit den Alliterationen aber auch übertreiben.
Doch, das ist alles auch ein Satz gewesen natürlich, weil Filmkritiken müssen sich auch so lesen.
Klar, unbedingt. Wichtig.
Der Spiegel schrieb 1982, als der Film dann auch im deutschen Fernsehen lief, in der John Bormans schwülstiger Sci-Fi-Operette entdecken Kritiker immerhin konsequenten Umgang mit schlechtem Geschmack.
Oh Gott. Ja, gut. Ja, man kann sich auch aufspielen.
Man kann sich auch aufspielen, aber ja. Also man kann sagen, viele Leute fanden den Film ziemlich schlecht. Borman sagt selbst jetzt auch mittlerweile, ich habe hier alles Mögliche ausprobiert, vielleicht auch etwas zu viel. Und wenn ich den Film jetzt sehe, wundere ich mich über meine Hybris, dieses außergewöhnliche Kuddelmuddel gemacht zu haben.
Wie findest du ihn denn?
Schwierig. Also das, ich komme dann später auch nochmal darauf zu, dass es trotzdem natürlich viele tolle Ideen irgendwie drin sind, die man heute mit dem Remake, glaube ich, nochmal echt cool umsetzen könnte. Und auf jeden Fall langweilig war der Film nicht, weil das ist immer, wenn man sich auch so eine, also man kann ihn durchaus auch als Trash-Film bezeichnen, dadurch, dass er halt so billig auf jeden Fall ist und die Ausstattung, man irgendwie sieht, das ist alles nicht echt und alles Film und irgendwie haben sich Leute dann irgendwie ein Handtuch auf den Kopf gesetzt und das soll dann irgendwie ein Turban darstellen und all so ein Zeug und wenn Leute mit so einer, einer Charakter hat so eine schwebende Kugel, die er so irgendwie per Gedanken kontrolliert, aber man sieht, dass diese schwebende Kugel irgendwie durch so ein Seil halt kontrolliert wird, was man nicht im Bild sieht. Aber das ist sehr offensichtlich, wie die diesen Trick gemacht haben. Deswegen, also er war manchmal halt schon ein bisschen too much und auch manchmal sehr unausgeglichen, weil dann irgendwie sich halt nicht jede Szene die nächste begründet hat. So ein bisschen halt, also Kuddelmuddel, wie es John Borman selbst bezeichnet hat, würde ich ihm auch zustimmen. Mhm. Deswegen, ich habe ihn schon, ich sag mal, die Hälfte der 106 Minuten, also er ist jetzt nicht so mega lang, habe ich schon genossen, wenn ich das so sagen kann. Aber jetzt wirklich gut würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Man kann sicherlich über den Film viel diskutieren, was für Ideen da drin sind. Aber wenn man sich jetzt vielleicht einen Science-Fiction-Film anschauen möchte mit interessanten Ideen, dann kann man sich auch aus der heutigen Zeit vielleicht den Film anschauen.
Okay. Ja.
Aber es ist trotzdem sehr interessant auf jeden Fall, was damals auch alles schon in Film drin steckt oder was sich John Borman zu der Zeit auch schon gedacht hat. Und der Film nahm dann auch ungefähr, also er hat halt über 1 Million ungefähr gekostet, wahrscheinlich mit Marketingkosten vielleicht so an die 2 Millionen, hat dann 1,8 Millionen eingespielt.
Reicht nicht, um zufriedenzustellen zu sein für ein Studio.
Nicht zufriedenzustellen, auf jeden Fall nicht. Also die Kosten vielleicht nicht mal eingespielt oder ungefähr eingespielt. Also war auf jeden Fall ein Flop. Aber man kann sagen, der wurde auf jeden Fall mittlerweile wiederentdeckt. Auf jeden Fall auch so in einem akademischen Diskurs. Wenn man danach sucht, findet man auf jeden Fall viele Filmseminare, die sich mit diesem Film beschäftigen. Es gibt auch Aufsätze davon, zum Beispiel Zardoz and the Problem of Infinity oder History and the Death Wish, Zardoz as Open Form. Zum Beispiel zwei Aufsätze, die ich relativ schnell gefunden habe über diesen Film, die sich irgendwie halt mit diesem Unsterblichkeitsgedanken vor allen Dingen auseinandersetzen, die in dem Film angestellt werden. Aber es ist immer noch, man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt, wie jetzt im Falle von Die Nacht des Jägers, dass jetzt eigentlich heutige Kritiken sagen, das ist eigentlich ein super Film, toller Film. Es gibt auf jeden Fall heute auch noch viele, die sagen, ja, viel gewollt, wenig gekonnt. Zum Beispiel hat das Empire Magazine 2007 geschrieben, man muss es einfach John Borman ankreiden. Wenn er brillant ist, ist er brillant. Aber wenn er schrecklich ist, ist er wirklich schrecklich.
Okay,
ja. Eine faszinierende Erinnerung daran, wie Science Fiction vor Star Wars war. Durcheinander von literarischen Anspielungen, hochkarätigen Porno, Science Fiction einerlei, halbdurchdachten Intellektualismus und dem Wunsch, etwas von Wert zu sagen, verfehlt es sein Ziel aber um hunderte Meilen. Aber gewisse Elemente, darunter seine Schlechtigkeit, machen es irgendwie auch fesselt.
Das klingt nach einer Menge Uff.
Menge Uff auf jeden Fall. Und das ist vielleicht so ein interessanter Punkt, den da das Empire Magazine anspricht, weil Star Wars, was 1977 erschienen ist, hat vielleicht schon so ein bisschen auch Science Fiction verändert, dass Science Fiction halt auch so eine krasse Massen ansprechen kann, weil davor gab es halt auch viele experimentelle Science Fiction Filme und Science Fiction kann man ja sehr gut dazu nutzen, um irgendwie ideologische Fragen zu stellen oder philosophische Fragen zu stellen. Also 2001 gibt es auch solche Filme wie Logan's Run, Solaris von Tarkovsky, Westworld, Clockwork Orange auch von Kubrick, Der Mann, der vom Himmel fiel mit David Bowie in der Hauptrolle oder auch so eine Filme wie Rollerball, wo eigentlich das auch ein Sportfilm ist, aber der in der Zukunft spielt, aber unter auch sehr interessante Dinge anspricht, die alle vor Star Wars erschienen sind, diese Filme, die ich gerade genannt habe, und die halt sich nicht wirklich an den Massenmarkt orientiert haben.
Es war auch schon immer, Science Fiction hat auch immer schon den grotesken Teil mit erfüllt, ne? Also weiß nicht, wenn du da an Flash Gordon denkst, ja, und so weiter, genau. So zu Kram.
Genau. Nee, immer die auch so ein bisschen auch durchaus den Hang zum Trash haben, ja, oder genau. So, ne? Ja. Weil man halt vielleicht auch aufgrund von Budgetgründen, die wenigsten Filme wirklich über das Geld verfügten, halt die Sets so zu bauen, dass sie wirklich so aussehen, als könnten in der Zukunft stattfinden, weil das ist ziemlich hart, das
stimmt,
zu machen.
Ja.
Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Zardoz mittlerweile als Kultfilm durchaus gilt. Also das Wort Kultfilm passt vielleicht hier wirklich am besten, weil das wirklich ein Film ist, den damals keiner gesehen hat. Und wenn es Fans von diesem Film gibt, dann sind die auch sehr frenetisch. Und der ist schon auf jeden Fall besonders. Der ist halt nicht gut so im klassischen Sinne, aber ist halt so vollgestopft mit inhaltlichen, interessanten Ideen und halt auch visuellen Spielereien durchaus, dass er durchaus interessant ist. Und für einige Kritiker zählt er durchaus als der beste Film, den John Borman jemals gemacht hat.
Okay.
Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel auch, den Filmkritiker, den wir auch schon ein paar Mal hatten, der nennt ihn auch ein ideologisch-kritischer Geniestreich. Also wirklich auch ein sehr guter Film, der auch sagt, es ist ein trashiger Film, aber der heute noch sehr, sehr relevant ist, der sehr viele Dinge auch kritisiert, die heute eigentlich Standard sind oder unsere heutige Ideologie sehr gut offenlegt. Das Magazin Reader's Digest, die haben auch geschrieben aus einer kürzlichen Kritik, während Zardos alles andere als kohärent ist, gibt es hier viel zu respektieren, zu bewundern oder sogar zu lieben. Es mag letztendlich ein Misserfolg sein, aber ein wirklich sehr, sehr interessanter. Das ist dann wahrscheinlich das, was am Ende hängen bleibt. Mhm. Es ist auch ein Film, der wurde auch mittlerweile sehr häufig parodiert in irgendeiner Art und Weise. Also die Simpsons haben den auch schon parodiert. Ja, gut,
die Simpsons haben
alles parodiert. Community, dieser Serie, Art Sitcom-Serie, die hat ihn auch schon parodiert. Da hat ein Charakter auch mal den Anzug von Sean Connery im Film an oder aus dem Film an und auch Rick und Morty. Also wer sich an diese sehr bekannte Episode erinnert, an dem riesige Steinköpfe die Erde heimsuchen und einfach nur sagen, show me what you got, show me what you got und dann Rick und Morty diesen Get Swifty Song dann singen, das ist wirklich auch eine Anspielung auf Zardos, das haben sich damals die Macher hinter der Rick und Morty Serie haben damals den so gehuldigt mit dieser Episode, dem Film. Und auch der international bekannte deutsche Künstler und Performer Jonathan Mese ist beispielsweise auch ein sehr großer Fan dieses Films. Und er hat schon in mehreren Ausstellungen irgendwie diesem Film auch gehuldigt und den irgendwie auch dargestellt und irgendwie seine Liebe ausgedrückt. Und 2018 ist er tatsächlich auch nochmal restauriert worden und auf Blu-ray erschienen. Da habe ich mir den halt auch angesehen. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal so ein Zeichen, dass irgendwie 20th Century Fox gesagt hat, okay, wir stecken da noch mal jemanden. ein bisschen Arbeit drin rein und die haben dazu auch noch mal verschiedene Leute interviewt, die an dem Film auch beteiligt waren. Und deswegen muss ja das irgendwie halt auch noch eine gewisse Anziehungskraft irgendwie dann haben, dass sich so ein Filmstudio sagt, wir investieren da noch mal ein paar Tausender, hat das sicherlich gekostet, den noch mal auf Blu-ray zu veröffentlichen. Und John Borman sagt dort, er war selber sehr perplex davon, dass das jetzt noch mal auf Blu-ray erschienen ist, hätte er nicht damit gerechnet. Er hat zwar immer wieder bei Filmfestivals oder bei irgendwelchen Filmtalks oder so, wurde der Film immer wieder erwähnt. Und da ist auch immer wieder auf frenetische oder fanatische Fans gestoßen, die den Film sehr mochten und die auch über Fragen dazu gestellt haben oder ob sie denn nicht auch mal in Zardos 2 oder so machen wollen. Weil das Ende ist auch so ein bisschen offen gehalten. Da könnte man vielleicht auch einen Nachfolger machen. Also da gab es schon noch eine kleine frenetische Community dahinter. Und John Borman selbst erklärt sich auch so noch die Relevanz des Films damit, dass er diese Zukunftsvision, die er sich damals ausgedacht hat, heute noch irgendwie eine Bedeutung hat und auch er mit vielen Vermutungen ja auch irgendwie richtig gelegen hat. Also wir haben ja auch schon angesprochen, dieses Transhumanismus-Ding, das ist durchaus zutreffend, dass es das heute auch noch gibt und auch so vielleicht die Themen, wie man Sexualität diskutieren kann, dass es vielleicht auch für einige auch so ist, dass Sexualität an sich einfach auch das Schlimme ist oder so, oder dass man das, wenn man das so weiterdenkt, oder halt auch wie Technik funktionieren kann, dass es halt nicht, die Zukunft vielleicht nicht so aussieht, dass wir alle in Flugtaxis herumfliegen, sondern dass vielleicht auch wir irgendwie zurückkehren in irgendeine Art Ursprungs...
Planete Affen-mäßig,
ne, irgendwie so eine Art Naturzustand wiederhergestellt wird, wo dann Technik eigentlich nur dazu benutzt wird, irgendwie um uns zu unterdrücken. Oder es ist ja auch in dem Fall so, die Ewigen, die wollen auch, einige von denen, die wollen auch ehrlich gesagt wieder sterben. Die finden die Unsterblichkeit halt ganz schlecht. Die wissen aber halt nicht, wie man diese Unsterblichkeit rückgängig machen kann, weil sie das Wissen verloren haben. Darum, wie halt überhaupt die Menschen zu einem Zeitpunkt die Unsterblichkeit entdeckt haben. Mhm. Und das vielleicht auch sowas, dass irgendwann wir nicht mehr Herr sind über unsere Technik oder über unsere Erfindungen. Und deswegen könnte man vielleicht auch sagen, ob Zardos eine Art Kunstfilm ist. So ein bisschen so ein verquerer Film, weil es gibt zum Beispiel der Autor Paul Young, der hat auch mal ein Buch darüber geschrieben, über Art Cinema, also über Filme, die halt sehr so ein bisschen wie eine Kunstausstellung sind. Der sagt zu diesem Begriff Kunstfilm, ein Film, der sich durch bestimmte ästhetische, ideologische und oft auch politische Mittel von der kommerziell produzierten Massenware abhebt. Unabhängig davon, ob er sich als experimenteller oder avantgardistischer Film oder als Künstlerfilm kategorisieren lässt. Deswegen trifft vielleicht diese Definition so ein bisschen auf Zardos auch zu. Man kann auch sagen, es gibt diese, ich habe zwar jetzt ja auch gesagt, dass solche Filme vielleicht nach Star Wars nicht mehr so häufig gemacht wurden, aber man kann auch durchaus sagen, dass Science-Fiction-Filme, auch aktuelle Science-Fiction-Filme, durchaus ja noch sehr politisch sind. Also wenn wir da an Filme denken wie Ex Machina, Arrival, den neuen Blade Runner, also 2049, Primer, Vergissmeinnicht, Children of Men, Interstellar, District 9, Moon, Her oder auch Snowpiercer, sind das ja auch alles Filme, die sich irgendwie halt auch trotzdem an den Massen an die Masse ja auch richten, viele davon, und die ja auch sehr viel Geld im Rücken haben, um Filme zu inszenieren, aber dass diese trashigen Science-Fiction-Filme eigentlich heute nicht mehr so wirklich da sind, kann man sagen. Das ist eigentlich so ein Relikt der Vergangenheit, glaube ich, dass Filme sich auch so voller Ideen vollgestopft sind und die sagen, obwohl wir nicht so viel Geld haben, machen wir es einfach.
Ich glaube, die gibt's, aber die gibt's nicht mehr auf der ganz großen Leinwand. Ne?
Ja. So, und also, das halt, Zardos gab's halt mal für kurze Zeit auf der großen Leinwand.
Ja, genau. Also ich glaube, vieles von diesem Verspielten, das findet heute auf YouTube statt. So.
Ja, oder halt auf TikTok.
Oder auf TikTok, ja. Gott weiß.
Deswegen ist das vielleicht auch, ist auch die Frage, ob man solche Filme überhaupt noch auf der großen Leinwand braucht, in dem Sinne. Also, oder ob das nicht, auch dies kommen natürlich solche Filme jetzt von einem Schlager eines Ex-Machina, die halt viel zu sagen haben über Technik, aber halt dafür auch wirklich toll aussehen und sie auch wirklich wissen, was sie erreichen wollen und halt auch so konzentriert sind auf ihre Idee. Ob das jetzt im Vergleich zu Zardos, der halt wirklich so vollgestopft ist mit Ideen, die manchmal funktionieren, die manchmal nicht so gut funktionieren, ob sie eigentlich heute mehr bräuchte, ist jetzt mal so eine Frage, die ich mal so in den Raum stellen würde. Ich weiß nicht, weil mittlerweile sich Film auch so weiterentwickelt hat und auch Filmstudios, selbst wenn es Filme gibt, die irgendwie eine verrückte Idee haben oder so, dass die aber so gut produziert sind, dass das gar nicht so auffällt vielleicht, dass die Idee wirklich crazy ist. Und hier bei Zardos fällt es halt total auf, wie verrückt dieser Film eigentlich ist. Ich weiß nicht, würdest du dir diesen Film anschauen?
Ja, warum nicht? Also ich meine, du hast jetzt die DVD. Mhm. Aber wir müssen ja erstmal einen anderen Trash-Film noch gucken. Vorher.
Du meinst Justice League?
Ja.
Das ist ja auch eine andere Form von Trash, ne? Ja. Das ist ja High-Class-Trash.
Ja, ja. Auch nicht als Trash gemeint.
Auch nicht als Trash gemeint. Ist ja als Zardos im Prinzip ja auch nicht. Mhm. Aber hier haben wir es zum Beispiel auch in einem Zitat, auch auf dem Filmcover von Movie Maze, ist auch, man kann sich der eigenartigen Faszination dieses Films auch heute nicht entziehen. Mhm. Also ist das dann halt auch, im Falle von Justice League ist es ja dann eher was einfach interessant zu sehen ist, dass so viel Geld ein Film steckt, der eigentlich nicht so viel zu sagen hat.
Ja.
Und hier ist es halt ein Film, in dem so wenig Geld drin steckt, der aber viel zu sagen hat.
Wahrscheinlich spielt auch Sean Connerys Brusthaar noch eine zentrale Rolle.
Muss man auch sagen, sieht auch sehr glorreich aus, wirklich, Sean Connery. Also wer Sean Connery-Fan ist und den Film noch nicht gesehen hat, der bekommt hier sehr viel.
Auf jeden Fall machen.
Sehr viel Sean Connery.
Er entdeckt dann wahrscheinlich eine ganz andere Seite von Sean Connery.
Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall, ich glaube, solche Filme kommen noch sehr, sehr selten raus heutzutage. Deswegen ist es schon noch mal sehr interessant, sich sowas anzuschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, der ist jetzt nicht so durchschaubar, wie man sich jetzt nur moderne Filme kennt oder so. Man muss schon ein bisschen den Hang zum Trash haben.
Ja.
Und man könnte den, wir haben den auch vor der Aufnahme, haben wir auch kurz drüber gesprochen, der könnte auch gut für Schläferz funktionieren, für die schlechtesten Filme aller Zeiten, glaube ich. Auch wenn er nicht so in dem Sinne schlecht ist, aber der ist halt dann so obskur und nicht alles funktioniert, dass man da durchaus auch hätte diskutieren können und ihn auch sich schön drüber lustig machen können, aber trotzdem halt auch vielleicht kritisch diskutieren.
Ja. Spannend. Ein cooler Film. Wahrscheinlich.
Also ja, interessant auf jeden Fall.
Ich werde ihn gucken, ja.
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 Dann haben wir auf jeden Fall euch wieder einen Filmtipp gegeben.
Ja.
Ein Film, der irgendwie in einer Art und Weise wiederentdeckt wurde.
Das waren jetzt zwei versöhnliche Folgen, nachdem wir ja vorher so eine kleine Strecke von harter Kost hatten. Mhm. Ich würde sagen, wir können aber beim nächsten Mal wieder mit harter Kost weitermachen. Harder Kost.
Ich habe tatsächlich auch schon ein Thema.
Ah, was denn?
Also ein Oberthema, wir könnten wieder schlechte Auswirkungen nehmen. Also Filme, die irgendwie auf die Realität eingewirkt haben.
Negativ.
Und dann negativ, aber in meinem Fall ist es gar nicht, also ist schon negativ, aber so ein bisschen ist lächerlich, dass es negativ ist. Aber da muss ich, glaube ich, also da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Recherche dahinter. Da muss ich mal gucken, ob ich das schon diese Folge machen kann oder die nächste Folge dann machen kann. Aber das wäre jetzt mein Vorschlag, Lukas.
Ja, müssen wir mal gucken. Wir gucken mal, ob wir das wir dann, mal. Dann in zwei Folgen machen.
Aber so als kleiner Ausblick habe ich eine sehr interessante, ist sogar auch ein Film aus den 50er Jahren.
Also doch was Altes. Das ist dir doch nicht zu schade dafür.
Also. da war die Geschichte so interessant, dass ich gesagt habe, na gut.
Okay.
Das ist so alt, da beschäftige ich mich ja trotzdem mit.
Ja, also wir beschäftigen uns dann für die nächsten beiden Wochen oder für die nächste Woche dann auch wieder mit Filmen. Und ihr abonniert bitte uns überall, wo es geht. Schreibt eure Meinung, schreibt Vorschläge ganz tüchtig. Mail at filmmagazin.audio, auf filmmagazin.audio natürlich abonnieren, Spotify, sonst wo, Apple Podcasts und wie sie alle heißen. Und ansonsten Instagram, Facebook. Bei hier TikTok sind wir noch nicht.
Noch nicht.
Versuchen wir zu vermeiden. Aber ja.
Also sobald wir unseren roten Lendenschutz haben, sind wir vielleicht auch auf TikTok.
Ja, das wäre doch mal was.
Also ist ja auf jeden Fall was.
Nur auf TikTok versteht, nur im roten Lendenschutz.
Versteht halt keiner die Anspielung, aber
das
ist
wir
auch
sind
egal.
Im roten Lendenschutz.
Ja, ist auch okay.
Na dann, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Eine Einfachtonproduktion 2021.